bis spät.
Die Nachrichten von SRF um 8 mit Roger Brendlin. Nach dem starken Erdbeben in Südostasien steigt die Zahl der Menschen, die dabei ums Leben gekommen sind. Allein aus Myanmar wurden zuletzt 144 Todesopfer gemeldet. Die myanmarische Militärregierung hat in verschiedenen Regionen des kriegsgeplagten Landes den Notstand ausgerufen und sie hat um internationale Hilfe gebeten. Das Schweizer Hilfswerk Helvetas ist in Myanmar vertreten. Der zuständige Bereichsleiter Severin Huber beschreibt die Situation so.
Also die Versorgung von Verletzten in den Städten, was ich gehört habe vom Team, ist bis zu einem gewissen Grad gewährleistet. Muss sich aber auch vergegenwärtigen, dass die Situation insgesamt im Land natürlich schwierig ist. Das Land ist von Krisen geschüttelt und die Versorgung sicher nicht auf dem Niveau wie in anderen südostasiatischen Ländern. Insofern denke ich, kann man davon ausgehen, dass die Versorgung nicht überall gewährleistet ist. Was das genau heißt und was das Ausmaß ist, müssen wir abwarten und werden wir in den nächsten 24, 48 Stunden sehen.
Severin Huber beim Hilfswerk Helvetas für Myanmar zuständig. Das Beben hatte eine Stärke von 7,7. Auch im Nachbarland Thailand gab es Tote. Dort ist bislang offiziell von 3 Todesopfern die Rede. Es werden aber in beiden Ländern noch diverse Menschen vermisst und es wird mit mehr Toten gerechnet. Die Glückskette sammelt für die Erdbebenopfer in Südostasien. Gespendet werden kann unter glückskette.ch. Abgewiesene Asylsuchende, die ausgeschafft werden sollen und sich dabei körperlich wehren, sollen mit Medikamenten ruhiggestellt werden können. Diese Forderung der SVP findet Unterstützung in der zuständigen Kommission im Nationalrat. Diese befürworteten entsprechenden Vorstoß allerdings knapp mit 11-9 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Die Kommission möchte prüfen, wie Zwangsrückführungen mit Hilfe von Beruhigungsmitteln menschenwürdig umgesetzt werden können, wie sie mitteilt. Gemäß geltendem Gesetz dürfen Medikamente nur dann eingesetzt werden, wenn ein medizinischer Grund vorliegt. Der Vorstoß geht als nächstes in die Schwesterkommission im Ständerat. In Spanien hat ein Berufungsgericht den ehemaligen brasilianischen Fußballprofi Dani Alves vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Es hat das Urteil der Vorinstanz, seine Gefängnisstrafe von 4,5 Jahren, aufgehoben. Der Grund, das Urteil der Vorinstanz habe Ungereimtheiten und Widersprüche aufgewiesen. Alves war vorgeworfen worden, er habe eine Frau in einem Club in Barcelona zu Sex gezwungen. Das Wetter in der Nacht ist es zunehmend bewölkt und es gibt auch Schauer. Morgen ist es dann meistens grau und nass bei maximal 10 Grad im Norden. Im Süden ist es zeitweise sonnig bei 18 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Michael Wettstein.
SRF 1.
Jetzt reisen wir zurück, und zwar ins Jahr 1938. Der Zweite Weltkrieg, der steht vor der Tür. Basler Kommunistin und Widerstandskämpferin Martha Schwarz wird in Lörrach von der Gestapo verhaftet und wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der Grund? Sie hat Flugblätter gegen den Hitler verteilt. Was genau ist jetzt passiert? Wie ist es zu dieser Verhaftung gekommen? Wir weiss es nicht genau. Der Urenkel von der Martha Schwarz, der Autor, der Raju Schwarz, hat zusammen mit der Autorin Ursula Werdenberg ein fiktives Hörspiel geschrieben. Entstanden ist eine Rekonstruktion über das, was 1938 und 1939 passiert ist. 1938, die Grenzgeherin Martha Schwarz. Ein Hörspiel mit Sarah Spahle in der Hauptrolle und mit dem Raju Schwarz selber, der die Sicht und Erinnerungen von seiner Familie erzählt, wie auch über seine Recherchenarbeit.
Wissen Sie, wo Sie sind? Hat man Ihnen gesagt, wo man Sie hinbringen wird? Sie sind hier in der psychiatrischen Abteilung des Strafgefängnisses München-Stadelheim. Zur Beobachtung. Ich bin der Anstaltsarzt.
Ich will zurück.
Was wollen Sie?
Wieder nach Gottszell.
In die Frauenstrafanstalt?
Ja. Ja.
Wissen Sie überhaupt, warum man Sie eingesperrt hat? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Ihren Namen?
Martha.
Und weiter?
Schwarz. Ich bin Schweizerin.
Ihr Geburtsdatum? Das Geburtsdatum?
23. August 18.
Wissen Sie, welchen Tag wir heute haben?
Tag? Es ist Herbst.
Wir haben heute den 2. Oktober 1939.
Oh. Josef?
Ihr Ehemann? Ist Josef der Name Ihres Ehemanns? Wie alt ist Ihr Ehemann? Und die Kinder? Erinnern Sie sich? Sie werden sich doch an Ihre Kinder erinnern. Möchten Sie Ihrer Familie etwas mitteilen? Ich könnte das veranlassen.
Nein.
Für das Protokoll. Pflegebericht vom 2. Oktober 1939. Die 47-jährige Schweizerin Schwarz Martha kam heute in die psychiatrische Abteilung. Sie leidet seit Wochen an Verwirrtheitszuständen, die mit Zeiten klaren Bewusstseins wechseln. Bei der Aufnahme hier, über Ort, Zeit und Umgebung mangelhaft orientiert. Alle an sie gerichteten Fragen werden nur zum Teil richtig beantwortet. Es handelt sich um Folgen der Haft bei einer schon vorher nervös minderwertigen Person.
In der Familie haben wir eigentlich nie über die Martha und ihr Schicksal geredet. Es war ein Geheimnis gewesen und wenn ich etwas fragen wollte, hat es geheißen, los, frag besser nicht. Es ist zu lang her und wir wollen nicht mehr über die Zeit reden. Meine Urgroßmama ist am 6. April 1938 in Lörrach von der Gestapo verhaftet worden. Und zwar, weil sie Flugblätter verteilt hat. Und die Flugblätter sind gegen einen Hitler gerichtet gewesen und haben dazu aufgerufen, in der Volksabstimmung vom 10. April 1938 gegen die Wiedervereinigung von Österreich mit dem Deutschen Reich zu stimmen. Ja, meine Urgroßmama ist zuerst monatelang von der Gestapo verhört worden und schlussendlich vom Oberlandesgericht Stuttgart zu 2 Jahren Haft verurteilt worden, wegen Vorbereitung zum Hochverrat.
Dann wollen wir mal sehen, was wir hier haben. Die Zeugin hat ausgesagt, dass Sie es waren, die diese Flugblätter auf dem Werderplatz verteilt hat.
Ich war nicht auf dem Werderplatz.
Natürlich waren Sie auf dem Werderplatz.
Ich habe das nicht gemacht. Mhm. Ich komme oft nach Lörrach. Ja, aber wegen solchen Sachen nicht.
Ja, ja.
Ich habe gegen die Deutschen nichts. Im Gegenteil, Sie sind mir recht. Ich habe mir sogar meine Zähne hier draußen machen lassen. Mhm. Ich habe das nicht gemacht, was die Frau hier behauptet.
Ja. Sind Sie sich überhaupt über den Ernst Ihrer Lage bewusst? Aber bitte, ich kann Ihnen die Flugblätter gerne noch einmal vorlesen. Deutscher. Hitler will das österreichische Volk wie das deutsche Volk unterdrücken. Protestiere am 10.04. mit Nein. Kamerad Hitler treibt uns in den Krieg. Protestiere am 10.04. mit Nein. Wissen Sie, was das ist? Hm? Das ist Vorbereitung zum Hochverrat. Ich muss Ihnen ja wohl nicht noch einmal sagen, was Sie erwartet.
Ich bin krank. Ich halte das nicht durch.
Krank? Sie simulieren doch. Das hat der Amtsarzt von Lörrach selbst bestätigt. Sind Sie Kommunistin? Sie sind doch Kommunistin.
Nein.
Und Ihr Mann, ist er auch Kommunist?
Wir sind keine Kommunisten.
Wer hat Sie mit den Flugblättern über die Grenze geschickt? Wer?
Was ist das? Das ist doch ein...
Keine Angst. Solange Sie uns sagen, was wir wissen wollen, haben Sie nichts zu befürchten. Wir sind ja hier bei der Gestapo keine Unmenschen. Helfen Sie uns, und dann sind Sie morgen vielleicht schon wieder zu Hause. Also, von wem haben Sie diese Flugblätter? Wer hat sie Ihnen gegeben? Nun gut, wenn Sie nichts sagen wollen. Aber glauben Sie mir, Sie werden bei unserem nächsten Treffen gesprächiger sein. Abführen! Setzen Sie sich. Sie sehen müde aus. Wie fühlt sich das an, wenn man nicht schlafen kann? Reden Sie und wir lassen Sie schlafen.
Ich habe doch schon gesagt, was ich gemacht habe.
Aber wir wollen die Wahrheit. Die Frage ist nun, wie wir zu dieser Wahrheit kommen. Mir machen Sie nichts vor. Menschen wie Sie kenne ich zur Genüge. Für die gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie reden oder Sie gehen daran zugrunde.
Im Namen des deutschen Volkes hält es das Gericht in der Hauptverhandlung vom 16. September 1938 für erwiesen, dass die Angeklagte kommunistische Flugzettel ausgestreut hat, in welchen aufgefordert wurde, in der Volksabstimmung vom 10. April 1938 mit Nein zu stimmen, gegen den Führer zu hetzen mit dem Ziel, die heutige Regierung gewaltsam zu stürzen und so die Staatsform zu ändern. Die Angeklagte wird wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu 2 Jahren Gefängnis und zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Da sie die unverschämte Frechheit hatte, ihre Tat bis zuletzt zu leugnen, wird ihr die Untersuchungshaft nicht angerechnet.
Martha ist am 23. August 1892 in Basel geboren worden. Sie ist eins von 9 Kindern gewesen. Und weil das Geld nicht gelangt hat, hat sie in ihrer Heimatort nach Rühnenberg müssen, wo sie auf dem Feld und am Webstuhl geschafft hat. Es war eine schwere Zeit gewesen und nach der Jugendzeit ist sie dann wieder nach Basel zurückgekommen und hat mit 21 der Josef Schwarz, einen Hilfsarbeiter, geheiratet. Die zwei haben dann 5 Kinder gehabt. Eins ist jedoch relativ früh an der spanischen Grippe gestorben. Überlebt haben der Max, der Sepp und Margrit. Und später ist dann noch die Gerda als Nachzügler dazugekommen. Martha hat sich schon früh für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter eingesetzt. Mit 17 zum Beispiel ist sie bereits zur Delegierten gewählt worden im Grütli-Verein. Der Grütli-Verein war ein Verein, der sehr stark involviert war bei der Schaffung der Krankenkassen und der Gewerkschaften. Und nachher ist sie dann mit ihrem Mann der Kommunistischen Partei beitreten. Zuerst ist sie aber zur Sozialdemokratischen Partei gekommen. Was sicher interessant und speziell ist, ist, dass die Familie sehr früh schon, also lang vor dem Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg, Flüchtlinge bei sich daheim aufgenommen haben. Und Martha ist auch schon sehr früh mit Unterstützungsgeld und mit verbotenen Schriften nach Deutschland und hat die dort verteilt und abgeliefert. Sie hat aber auch Flüchtlinge die in die Schweiz wollten, über die Grenze gebracht und das immer verdeckt. Also sie hat das immer unter Lebensgefahr gemacht.
Kein Fenster. Nur Dunkelheit. Eingesperrt, schlimmer als ein Stück Vieh. Es ist still. So still. Margrit, wie geht's dir Gerda in der Schule? Du musst gut zu ihnen schauen. Und sei bitte vorsichtig. Sie wissen, dass du auch in der Partei bist.
Hallo.
Und, hast du sie gesehen?
Nein, sie haben mich nicht überlassen.
Was, sie haben dich nicht überlassen?
Sie haben mich zurückgeschickt. Die Grenzen sind zu.
Aber...
Margrit, es ist Krieg. Wir kommen nicht über. Und eine Spracherlaubnis kriegen wir auch nicht.
Gibt's denn keinen anderen Weg? Ach,
vergiss es.
Mama, haltet das nicht durch. Sie halten die lange Haftzeit nicht durch.
Wir können im Moment nichts machen. Ich meine, sie weiß nicht einmal, dass sie Grossmama geworden ist. Vielleicht wird sie den Bruno gar nicht...
Max. Max, so etwas darfst du nicht einmal denken. Die Mama kommt heim. Und sie wird Bruno in ihr Herz schließen. Ihr seid das Liebste, was ich habe. Josef, um dich mache ich mir am meisten Sorgen. Du hältst nicht viel aus. Du bist einfach zu feinfühlig. Hör endlich auf trinken, Papa. Wenn du so weitermachst, käse ich dich noch raus.
Von dir lasse ich mir nichts sagen. Hast ja selber keine Stelle.
Denk doch an die Mama. Du bringst es mit deiner Sauferei noch in die Teufelsküche. Und der Sepp? Verprügelt hast du ihn, bis er nicht mehr heimgekommen ist. Und jetzt? Sitzt die älteste Sohn im Gefängnis.
Du hast ja selber die Schuld.
Ah!
Ja.
Immer den anderen die Schuld geben. Ja. Genau! Aber mit fremden Frauen anbändeln, während die Mama im Gefängnis sitzt. Das kannst du,
hä? Kümmere du dich um dich, sag ich, Margrit!
Man hätte dich gesehen, Papa!
Das ist gelogen, das ist einfach gelogen!
Ach so!
Hör doch sofort auf, was glaubst du eigentlich, wer du bist, hä?
Schrei nicht so laut. Nachbarn!
Ja, Gott, verdammt, jetzt langs mir denn!
Papa!
Die wollen heim, aber die in Ruhe haben! Hey, schau, dass sie selber wieder Schlag kommen!
Warum kommen sie mich nicht mehr besuchen? Haben sie mich vergessen? Sie wissen vielleicht gar nicht, wo ich bin.
Hört auf! Hört auf! Ich mache meiner Mama weh! Mama! Mama!
Gerda! Gerda, was ist?
Im Gefängnis haben sie die Mama wollen.
Gerda, du hast einen bösen Traum gehabt.
Nein, Mama.
Ich bin bei dir.
Mama.
Beruhig dich, Gerda. Gerda, beruhig dich. Gerda, der Mama geht's gut. Der Mama geht's gut.
Wann kommt sie wieder heim?
Das wissen wir noch nicht. Du musst noch ein bisschen Geduld haben. Schlaf jetzt. Früh bitte. Schon wieder. Meinen die eigentlich, ich merke nicht, hä? Noch bin ich nicht am Ende. Ist es nicht? Fress es doch selber! Josef, die wollen mich vergiften. Ich kämpfe bis zum letzten Tag. Aus mir kriegen sie nichts. Nichts kriegen sie raus! Die Verweigerung ist meine einzige Waffe.
Für die Familie war das sehr schwer, als Martha verhaftet worden ist. Weil sehr lange hat man ja gar nicht gewusst, warum sie verhaftet worden ist. Und der Josef hat zwar immer wieder Brief nach Bern geschrieben, aber er hat keine Antwort gekriegt und beim Nachfragen auch keine Auskunft. Die Margret war in dieser Zeit 20 Jahre alt und hat sich wie die Mama auch früh in der Kommunistischen Partei engagiert. Sie ist 1935 Mitbegründerin von der Agitprop-Theatergruppe Scheinwerfer, die antifaschistisches Theater gemacht hat und in erster Linie gegen den Hitler und gegen den Nationalsozialismus protestiert hat. Für die Gerda, die jüngste Tochter, ist das sehr schwer gewesen, die ganze Sache und die ganze Zeit. Sie hat eigentlich am meisten gelitten, weil sie erst 13 war und noch in die Schule gegangen. Und wo dann die Mama nicht mehr heimgekommen ist, ist das Bieren in der Schule dann auch immer schwieriger geworden. Sie hat Fehlzeiten gehabt, ist nicht mehr aufgetaucht und die Leistungen sind einfach schlechter geworden.
Hast du gehört? Hm? Die Gerda, ihre Mama, ist verhaftet worden.
Echt?
Sie hat ihr ganz recht, sagt meine Mama.
Warum ist sie im Gefängnis?
Sie ist bei den Kommunisten.
Was?
Die gehören verboten. Und ihre Pappe ist schon am Morgen früh besoffen. Hey, Gerda!
Was ist?
Kommunistensau! Kommunistensau! Kommunistensau!
Oh, leg mich in Ruhe!
Kommunistensau! Kommunistensau!
Ich habe aufgehört, Tag zu zählen, Josef. Die Zeit lässt sich kaum messen. Sie löst sich einfach auf. Aua.
Bis heute ist aber nicht passiert.
Wir machen, was wir können, Herr Schwarz.
Meine Frau ist schwer krank. An den Nerven, am Herz und an den Unterleibsorganen. Sie haben doch die Arztzeugnis.
Hey, mir, ja.
Die Schweiz muss jetzt ein Gnadengesuch einreichen.
Es ist einfach zu früh für ein Gnadengesuch. Solange keine Aussicht auf Erfolg ist, machen wir das nicht.
Aha. Muss sie zuerst sterben, bevor die Schweiz handelt?
Jetzt geht es zu weit. Seit Monaten bombardiert ihr unseren Bundesrat Motta schriftlich mit euren Forderungen. Wir haben schon alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihrer Frau zu helfen. Außerdem ist sie ja nicht ganz unschuldig an dieser Situation. Ja. Martha Schwarz ist bei der Bundesanwaltschaft keine Unbekannte.
Hören Sie, es geht um ein Menschenleben.
Es sind keine einfachen Zeiten. Glauben Sie mir, Herr Schwarz. Keine einfachen Zeiten.
Alles haben Sie mir weggenommen, Josef. Sogar deine Briefe. Aber deine Worte können Sie mir nicht nehmen. Weißt du noch, was du mir geschrieben hast? Jetzt erst weiß ich, was ich an dir habe. Meine innige Geliebte. Du warst meine erste Liebe und wirst es auch bleiben, solange ich lebe. Du weißt, ich bin halt so. Wort wie eine Umarmung nicht auf. Auch wenn ich den Schnuff anhalte, kann ich dich nicht umarmen. Dein Gesicht verblasst. Jedes Mal, wenn ich einschnuff, bist du weiter weg. Ich getraue mich nicht den Schnuff.
Hallo?
Lass mich raus. Raus will ich! Ich will heim! Lass mich raus! Raus! Ich will raus!
So, jetzt geht's los. Bitte Ruhe.
In einer schicksalsschweren Zeit habe Sie, meine Abgeordneten, als Vertreter des deutschen Volkes am 1. September dieses Jahres hier getan.
Nein. Herr Abmacher, kann ich nur schauen.
Wer stört denn hier die Führerrede? Ruhe! Ruhe!
Ja, ist ja lecker amtlich. Ich muss den Karre aus. Ich muss den Karre immer und immer wieder.
Was soll denn das, Frau Schwarz?
Hauptstelle, ich will kein Nazi warten.
Wenn Sie die Führerrede nicht hören wollen, kommen Sie zurück in die Isolierzelle.
Stellen ab!
Willkommen.
Abstellen!
Kommen Sie schon!
Das deutsche Volk einen großen, in seiner Art geschichtlich einmaligen Sieg.
Für das Protokoll: Pflegebericht vom 10. Oktober 1939. Die Schwarz wollte nicht in die allgemeine Abteilung und musste mit Gewalt geholt werden. Wollte sich weder waschen noch kämmen lassen und wehrte sich heftig beim Ankleiden. Weigerte sich, etwas zu essen und musste mit Gewalt gefüttert werden. War sehr eigensinnig und boshaft, schlug um sich und wollte sich dauernd wieder ausziehen, um wieder in die Isolierzelle zu kommen. Setzte sich dauernd auf den Boden, wurde mittags und abends wieder mit Gewalt gefüttert und kam abends wieder in die Isolierzelle.
Mir brüllt der Schädel. Halt es nicht mehr aus. Jede Nacht muss ich aufsitzen im Bett und den Kopf nicht mehr aufs Küssi legen. Es hämmert und hämmert. Hört einfach nicht auf. Aufhören.
Martha!
Ich halte sie wohl.
Martha! Martha! Martha!
Wer bist du?
Martha.
Da ist doch jemand.
Sehst du mich nicht?
Wer bist du? Wer hat dich reingelassen? Geh weg.
Ich bin's doch.
Margrit.
Nein, nicht Margrit.
Weg sollst du gehen.
Ich bin du, Martha. Wir sind eins.
Martha?
Jo. Wir haben so viel miteinander durchgemacht. Du und ich. Weißt du noch? In Rüneberg.
Jo.
Weggeben haben sie es. Schaffen haben wir müssen. Auf dem Feld und am Webstuhl.
Jo.
Bis spät in die Nacht. Auch am Sonntag.
Ja, ich erinnere mich. Im Stall haben wir schlafen. Und im Winter sind die Nacht eisig kalt gewesen. Ich habe keine Kraft mehr. Mir ist ganz schummrig vor den Augen.
Martha, sei jetzt stark. Du musst kämpfen. Denk an die Familie. Besonders Gerda. Sie braucht dich jetzt am meisten. Martha. Jetzt kannst du doch nicht aufgeben. Du bist nicht allein. Wir sind eins, Martha.
Ich bin du.
Wir sind eins. Gib nicht auf.
Wir sind eins.
Martha hatte eigentlich schon vor ihrer Verhaftung gesundheitliche Probleme gehabt und in der Haft hat sich dann der Zustand schnell verschlechtert. Und Martha hat auch nie einen Schweizer Arzt gesehen für lange Zeit. Also man hat zwar einen beantragt, aber monatelang ist es gegangen, bis da endlich einer gekommen ist. Und wir wissen von einer Zellennachbarin von der Frauenstrafanstalt Gotteszelle, dass Martha oft stundenlang mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen hat. Und sie hat das Essen verweigert. Und das ist dann mit der Zeit immer schlimmer geworden. Was auch sehr interessant ist, ist, dass der Josef eigentlich ihren eigenen Mann ja auch nicht besucht hat in der Haft. Also, der war nicht einmal dort gewesen. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, warum ist der nicht dort gewesen? Und das gibt eigentlich zwei Sachen. Sein, denn er ist ja auch Kommunist gewesen. Also, er hat wahrscheinlich Angst gehabt, dass er auch verhaftet wird, sobald er die deutsche Grenzen überschritten. Und das andere ist gewesen, dass halt, ja, dass, die Martha wahrscheinlich eben nichts gesagt hat, dass sie übrigens mit Zettel. Und dementsprechend, könnte sie das auch ein Groll gehabt hat gegen die Martha, weil sie ihn nicht eingeweiht hat.
Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Es lässt mir einfach keine Ruhe. Was ist an diesem Tag nur schief gelaufen? Und es hat doch immer geklappt. Lörrach, Freiburg, Mülheim. Nie ist etwas passiert. Was hat die Zeugin gesagt? Ich habe es gesehen. Mit meinen eigenen Augen habe ich es aus dem Fenster gesehen. Und mein Mann hat es auch gesehen. Und wenn sie doch auf mich gewartet haben. Hey. Aber es hat doch niemand etwas gewusst. Und die Partei, die hat mich sicher nicht ins offene Messer. Oder? Es ist doch für eine gute Sache. Ja?
Margret, du musst jetzt aussteigen. Es wird gefährlich. Es langt, dass die Mama...
Ich kann jetzt nicht aussteigen.
Sie haben wieder einen verwünscht.
Ich habe es gehört.
Es geht nicht mehr lang, dann werden sie die kommunistische Partei in der ganzen Schweiz verbieten. Grenzen schützen dich nicht. Gestapo hat auch schon in Basel Leute verhaftet.
Max, es war ein Spitzel gewesen.
Was sagst du?
Ein Spitzel hat die Mama verraten.
Woher weisst du das?
Ich weiss es einfach.
In der heutigen Zeit wird noch viel geredet. Ich meine, sie hat vielleicht einfach Pech gehabt.
Ich habe mich immer gefragt, warum sie nicht gesagt hat. Wir haben uns doch sonst alles erzählt. Und nicht einmal dem Papa hat sie etwas gesagt.
Sie hätte sie sicher wollen schützen. Ich meine, sie hat nicht gewusst, wie gefährlich ihre Ausflüge ins Deutsche sind. Gritli, bitte, steig aus, solange du noch kannst.
Kommt nicht in Frage. Ich mache weiter, bis die Mama wieder daheim ist und die Nazis weg sind.
Wäre ich an einem anderen Tag gegangen, dann wäre das alles nicht passiert. Es gibt ja so viele Tage. Vielleicht hätte ich gar nicht gehen sollen. Ich spüre, dass es zu Ende geht. So etwas spürt man. Wir werden es nicht mehr sehen. Nein, es ist richtig gewesen. Sollen sie mich vergiften? Ich verrate niemanden. Eine gute Sache.
Hören Sie dieses Geräusch? Das ist doch die Schwarz.
Ja.
Ist sie wieder in der Isolierzelle?
Wir mussten.
Folgen Sie mir. Frau Schwarz! Frau Schwarz! Worauf warten Sie? Halten Sie die Frau fest!
Halt still!
Erkennen Sie mich, Frau Schwarz. Ich bin der Anstaltsarzt. Warum schlagen Sie wieder mit dem Kopf gegen die Wand?
Kopfweh! Da oben, da oben! Das ist wie eine Wand. Eine Wand.
Hören Sie Stimmen?
Ja. Menschen, die reden. Viele Menschen, sie reden durcheinander. Alle aufs Maul. Fuck!
Willst du wohl hier bleiben?
Ich will heim. Fuck, ich will übergrenzen. Fuck, ich will jetzt schmieden.
Du bleibst hier.
Sie müssen sie festhalten.
Silo.
Schluss! Seien Sie doch vernünftig, Frau Schwarz. Sie können jetzt nicht nach Hause.
Ich will heim. Ich will jetzt schmieden.
Für das Protokoll. Pflegebericht vom 14. Oktober 1939. Die Schwarz klagte über Schmerzen auf der rechten Seite im Leibe, wo eine Anschwellung ersichtlich ist. Äußert sich immer wieder, sie wolle nicht essen. Die Kost wurde ihr mit Gewalt gereicht. Temperatur 36,1. Mit Unterbrechung geschlafen bis 19 Uhr. Klopfte dann ständig an der Tür. Wurde isoliert.
Wer ist es? Bist es wieder du?
Martha, komm!
Ja, warte. So, warte doch, ich komm. Wo bist du jetzt an? Komm, zeig dich. Wo bist du? Hey! Zeig die. Du bist. Das kenn
Sozialverantwortung hat in unserer Familie immer eine grosse Rolle gespielt. Und das ist durch Martha vorgelebt worden, durch den Josef, später dann auch durch meine Grossmama Margrit und jetzt auch durch meine Mama. Und ich bin sicher, ohne das wäre ich auch nicht adoptiert worden. Also es hat sicher auch einen Faktor gespielt. Über mein eigenes Leben, gerade das Vorleben, weiss ich nicht sehr viel. Ich habe selber die Spurensuche unternommen und bin nach Indien, bin nach Nepal gereist, immer wieder. Habe mal etwas herausgefunden dort, mal da, aber sehr viel ist nicht zusammengekommen. Was ich weiss, ist, dass ich 1979 geboren bin, aber mein genaues Geburtsdatum kenne ich nicht genauso wenig wie der Geburtsort. Wahrscheinlich bin ich im Osten von Nepal geboren worden. Nach der Geburt bin ich in ein Indisamenspital gekommen und bin dann dort Jahr geblieben, bis ich dann 1980 mit dem Flugzeug in der Schweiz gelandet bin. Und da hat für mich dann ein neues Leben angefangen. Eben bei den Nachkommen von der Martha Schwarz.
Warum kommt er nicht? Es
ist alles parat. Er hat mir doch versprochen, dass er kommt. Der Max haltet immer seine Versprechen. Heute ist sein Geburtstag.
Nein.
Max?
Der Sepp hat heute Geburtstag.
Der Sepp? Wirklich?
Mama, er kann nicht kommen. Und ich auch nicht.
Warum?
Du bist im Gefängnis.
Du liegst. Wir machen uns Sorgen um dich. Margret!
Mama, lass den Kopf nicht hängen. Ich schütte bald wieder.
Gerd? Mein allerliebster Gerd.
Ein Spitzel hat sich bei uns daheim eingeschlichen. Du bist unvorsichtig gewesen.
Nein, das stimmt nicht. Alle, die wir aufgenommen haben, sind in Not gewesen.
Das ist naiv. Wenn ich gewusst hätte, dass du gehst, hätte ich gesagt, du gehst nicht.
Ich habe immer aufgepasst.
Mama, du musst wissen, wenn du trauen kannst.
Nein, Margret, ich glaube, du verstehst...
Warum hast du mich nicht eingeweiht? Ich bin doch dein Mann.
Josef. Manchmal vergiss ich, dass ich einen Mann habe. Alles ist ausgelöscht.
Hast du je einmal an die Familie gedacht?
Es ist darum gegangen, den Krieg zu verhindern. Du weißt selber, wie wichtig die Abstimmung war.
So ein Blödsinn. Nur die Partei ist dir wichtig. Wir sind dir alle egal.
Nein, das ist nicht wahr.
Hast du immer die Kopf durchgesetzt. Jetzt musst du auch die Konsequenzen allein tragen.
Warum sind ihr plötzlich alle gegen mich?
Bist selber schuld.
Josef, bitte.
Unsere Ehe hat sowieso nur noch auf dem Papier bestand.
Lass mich jetzt nicht allein. Du bist und bleibst mein Mann. Es hat nie einen anderen gegeben. Josef, du bist meine grosse Liebe.
Ich frage Sie jetzt noch einmal. Was? Wer hat Sie mit den Flugblättern über die Grenze geschickt? Wer?
Meine Familie ist das Liebste, was ich habe.
Die Angeklagte wird wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu 2 Jahren Gefängnis und zu den Kosten des Verfahrens verurteilt.
Für Menschen wie Sie gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder Sie reden oder Sie gehen daran zugrunde.
Nein, ihr könnt mich zu keinem Geständnis zwingen. Ich verrate niemanden.
Entweder Sie reden oder Sie gehen daran zugrunde.
Da sie die unverschämte Frechheit hatte, ihre Tat bis zuletzt zu leugnen, wird ihr die Untersuchungshaft nicht angerechnet.
Ihr könnt mich zu keinem Geständnis zwingen.
Die Angeklagte wird schuldig gesprochen.
Schuldig.
Nein. Vorbereitung zum Hochverrat.
Schuldig.
Schuldig. Schuldig. Schuldig.
Schuldig.
Schuldig.
Schuldig.
Schuldig.
Schuldig.
Meine Grossmama, die Margret, hat die ganze Sache eigentlich schwer traumatisiert und sie hat ja auch kaum ein Wort gesagt. Also man hat mit ihr über das Thema nicht reden können. Ich schon gar nicht, aber auch meiner Mama hat sie kaum etwas gesagt. Es war wirklich schwierig gewesen. Meine eigene Mama hat sich auch über Jahre abgekämpft an dieser Macht, an dieser Geschichte. Sie hat sich auch mal selber damit beschäftigt, hat aber nicht gross herausgefunden. Es war auch eine andere Zeit gewesen. Man ist dort noch nicht an Dokumente gekommen und man hat auch keine Informationen gekriegt, weil die Sachen gesperrt gewesen sind. Und erst ich habe jetzt eigentlich Zugang zu dem ganzen Material. Als ich 2015 angefangen habe mit dieser Spurensuche, habe ich eigentlich nur eine Zeitung gehabt, ein Zeitungsblatt von 1939, von der Schweizer Volkszeitung Freiheit, wo ich von meinem Grosspapa gekriegt habe. Und dort ist auf der Titelseite gestanden, eine Basler Arbeiterfrau in einem deutschen Gefängnis zugrunde gerichtet. Und mit diesem Artikel bin ich dann losgegangen. Und heute habe ich eigentlich 8 Jahre später über 700 Seiten Originaldokument. Wobei man sagen muss, egal wie viele Dokumente man hat, man kann sich ja so einer Geschichte immer noch annähern. Mehr kann man nicht. Und das ist ja das, was ich versucht habe, mich anzunähern.
Öffnen Sie endlich den Mund. Wenn Sie den Mund nicht aufmachen, werden wir Sie halt mit dem Schlauch füttern müssen.
Aufmachen.
Ich hab Gift. Ich will euer Gift nicht, lass mich lassen.
Sie sind ja wahnsinnig. Das bilden Sie sich ein. Wir wollen Ihnen doch nur helfen. Sie werden jetzt essen. Haben Sie den Schlauch?
Hier.
Und nun, festhalten. Festhalten. Es liegt ganz bei Ihnen. Wenn Sie sich weiter wehren, geht der Schlauch durch die Nase. Also, machen Sie endlich den Mund auf.
Los.
Dann halt durch die Nase. Binden Sie sie fest. Spritze. Schlauch. Jetzt.
Überweisungsschreiben an die Nervenklinik der Universität München. München, 18. Oktober 1939. Die Strafgefangene Schwarz, Martha, wurde am 2.10.39 zur Beobachtung auf den Geisteszustand von der Frauenstrafanstalt Gotteszell auf die psychiatrische Abteilung des Strafgefängnisses München-Stadelheim verlegt. Die Beobachtung hat ergeben, dass die Schwarz geisteskrank ist und an Schizophrenie leidet. Sie befindet sich in einem Verwirrtheitszustand, steht dauernd unter dem Einfluss von Vergiftungsideen, verweigert jede Nahrungsaufnahme. Sie wurde heute erstmals künstlich ernährt. Sie ist nicht haftfähig und bedarf der sofortigen Aufnahme in die Nervenklinik der Universität München.
Nachdem sie in die Nervenklinik von der Universität München eingeliefert worden ist, ist es eigentlich der Martha von Tag zu Tag schlechter gegangen und sie ist dann auch nur 12 Tage später, 1939, am 30. Oktober verstorben. Die Aussagen über ihre Todesursache sind sehr widersprüchlich. Wir haben hier verschiedene Dokumente mit verschiedenen Angaben gefunden. Also neunmal heisst, sie sei an einer Lungenentzündung mit Kreislaufschwäche gestorben. An einem anderen Ort heisst es, sie habe einen bösartigen Tumor gehabt. Also das wissen wir nicht genau und wahrscheinlich werden wir es auch nie wissen, an was sie wirklich schlussendlich gestorben ist. Nach dem Tod hat man bei ihr eine Obduktion durchgeführt und was uns alle schockiert hat, man hat am Schluss, wo die Obduktion abgeschlossen war, das Hirn entfernt, um sie in die Sammlung von der Nervenklinik von der Universität München zu geben. Also das ist wirklich ein Fakt, den wir aus dem Sektionsprotokoll haben und der ist ja, der ist für die ganze Familie natürlich auch unglaublich gewesen, so etwas zu lesen. Nach dem Tod von der Martha ist traurigerweise Streit losgegangen, und zwar zwischen dem Josef und der Schweizer Behörde und der deutschen Behörde. Bei dem Streit ist es eigentlich darum gegangen, dass man die Wertgegenstände von der Martha, dass man die Kleider und die Urne zurück in die Schweiz bringt. Und bei deren Redonierung sind Sachen abhanden gekommen, haben gefehlt. Und wir wissen nicht, bis heute nicht, ob die Urne je in der Schweiz angekommen ist und auch in Basel bestattet worden ist. Also, sie soll laut den Akten in die Schweiz geschickt worden sein. Bis heute haben wir aber noch keine Angabe, was noch mit ihr passiert ist.
Aus dem Befund des Pathologischen Instituts. Name: Schwarz, Martha. Alter: 47 Jahre, 2 Monate. Größe 152 cm. Gewicht 36 kg. Leiche einer greisenhaften Frau mit sehr geringer Muskulatur und fortgeschwundenen Fettpolstern. Die fahlgraue Haut lässt sich in Falten abheben. Das Knochengerüst hebt sich übermäßig deutlich ab. Nach Abziehen der Pia, Hirnrelief ohne Befund. Gehirn als Ganzes in die Sammlung.
Ich glaube, man kann nicht sagen, dass die Schweiz nichts gemacht hat. Aber man muss sagen, man hätte wahrscheinlich mehr machen können. Und das eine war der Gefangenenaustausch. Also die Schweiz hat von Anfang an einen Gefangenenaustausch mit dem Deutschen Reich abgelähmt, kategorisch abgelähmt. Und das zweite war der konsularische Besuch, der nie stattgefunden hat. Also die Martha hat während der ganzen Haftzeit nie einen konsularischen Besuch erhalten. Das dritte ist dann das Gnadengesuch. Und das Gnadengesuch hat der Josef ja immer wieder gebeten, dass man das endlich einreicht. Hat immer wieder geschrieben am Bundesrat. Und dort hat es dann geheissen, zu früh. Es macht keinen Sinn, man muss es zu einem günstigen Zeitpunkt stellen, so ein Gnadengesuch. Und wo sich die Schweiz dann dazu entschlossen hat, eins zu stellen, ist meine Urgrossmama schon 11 Tage tot gewesen.
Still ist es geworden. So still. Wo sind sie alle ane? Ich höre sie nicht mehr. Geht's ihnen echt gut?
Sie sind gegangen, Martha. Fort. Die Tod hat die Familie zerrissen.
Zerrissen? Ich habe die Familie zerrissen?
Nicht du. Es waren Zeitumstände gewesen.
Zeitumstände?
Jo. Nur ein Jahr nach dem Tod ist der Max im Biersfelder Hafen vom Kran gefallen.
Tot? Der Max ist tot, das kann nicht sein.
Es ist aber so.
Hat er Familie gehabt?
Ja. Die Rosa und er haben noch einen Sohn gehabt. Der Bruno.
Ein Sohn? Ich bin Grossmama. Der Josef, was ist mit dem Josef?
Dem ist nicht gut rausgekommen. Der Josef ist 1944 verwahrlost in Zürich gestorben.
Nein, das ist nicht wahr. Und Gerda, was ist mit dem Gerda und der Margrit?
Mit dem Gerda ist auch schwierig. 1940 ist sie in ein Heim nach Riechen gekommen. Sehr wahrscheinlich ist sie nachher wieder zum Vater zurück. Aber das wissen wir nicht genau. Am Schluss hat sie dann aber selber auch noch eine Familie gegründet.
Und Margrit?
Margrit hat nicht aufgegeben. Als die Kommunistische Partei in der Schweiz verboten worden ist, hat sie weitergemacht. Ist weiter mit der Theatergruppe auftreten und hat auch weiter Flüchtlinge über Grenzen gebracht und sie bei sich daheim versteckt. Du darfst also stolz sein auf sie. Sie ist deinem Beispiel gefolgt. Sie hat dich sehr gern gehabt und du hast ihr sehr gefällt.
Und was ist mit dem Sepp? Was ist mit dem Sepp?
Der Sepp, es ist kompliziert, Martha. Kompliziert. Wir stehen jetzt hier an der Fröschgasse 15 in Basel. Und das ist das Haus, wo Martha zuletzt gewohnt hat. Hier vor uns am Boden ist der Stolperstein. Der Stolperstein hat für die Familie eine grosse Bedeutung. Weil er markiert nicht das Ende der Martha ihrer Geschichte, sondern den Anfang der Aufarbeitung.
Das ist 1938 die Grenzgeherin Martha Schwarz gsi. Ein Hörspiel vom Radschu Schwarz und der Ursula Werdenberg oder Werdenberg. Mitgemacht haben Zara Spahle, Anina Polivka, Sibyl Mumenthaler, Stella Burkhardt, Fabian Müller und Daniel Buser. Der Klaus Brömmelmeier und der Radu Schwarz, der Urenkel von Martha Schwarz, sind ebenfalls zu hören gewesen. In weiterer Rolle der Uli Jäcki, Milva Stark, der Jan Bluthart, der Christian Heller, Marietta Kettner und die Alma Krupp. Musik von der Fatima Dann und Tontechnik und Sound besorgt haben das Design der Lukas Fretz, die Regie geführt hat bei Wistalder und gehört haben sie eine Produktion von 2024 von SRF. Das Hörspiel 1938, die Grenzgeherin Martha Schwarz, das können Sie nachhören, jederzeit auf srf.ch/Hörspiel. Und abladen können Sie es auch. Dort finden Sie auch weitere Informationen zum SRF-Hörspiel-Angebot. So, noch 4-5 Minuten sind wir weg vom Nachtexpress. Die nächsten 4 Stunden gehören ganz Ihnen und Ihren Musikwünschen und Ihren Grüssen. Und bis dahin verkürzen wir uns die Zeit mit dem Chris de Burgh.
Drink that wine. Never too late to jump from an aeroplane. Never too late to try. Will you come with me? Will you take my hand? We'll walk down through the years, ancient halls and castle walls, and all the hopes and fears. And when you hear that whistle blow, you'll know she's running still. Far away there is a Spanish train. It's getting closer every day. So it's never too late to climb that mountain. Never too late to drink that wine. Never too late to run a marathon. Never too late to try. It's never too late to see the sunrise. Never too late from the Eiffel Tower. Never too late to sing. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. It's never too late. Together now, a 50 years, shed in all the laughter, dried away the tears. And I will not pay the ferryman till he gets to the other side.
Jump, jump.
Voices calling from the Palmas Gate are getting louder every day, every day, every day. Climb that mountain, never too late to drink that wine, never too late to write a musical, never too late to try. Oh yes, and when you're cold, and when you're feeling old, and it seems that you're running out of time, don't despair, there's a whole world waiting out too late, never too late. It's never too late to play the bagpipes. Never too late to touch the sky. Never too late for ballroom dancing. Never too late to try. It's never too late to ride a bicycle. Never too late to drink that wine. Now it's late, thanks for the memories. And so I'll say goodbye.
Never too late. Das wird es auf jeden Fall nicht sein, wenn Sie nach der 9 dabei sind im Nachtexpress. SRF Verkehrsinfo von 20.59 Uhr in Graubünden ist auf der A13 San Bernardino Bellinzona der San Bernardino Tunnel in beiden Richtungen wegen eines Pannenfahrzeugs gesperrt und vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 2 Kilometer Stau und eine Wartezeit von einer Viertelstunde ab Wassen.
Die Nachrichten von SRF um 9 mit Roger Brändlin. Nach dem starken Erdbeben in Südostasien werden noch viele Menschen vermisst. Es werden tausende Todesopfer und auch weitere Beben befürchtet. Bislang wurden aus Myanmar 144 Todesopfer offiziell gemeldet. Auch in Thailand gab es Tote. Lena Bodewein von der ARD.
Nach dem Beben mit einer Stärke von 7,7 haben internationale Organisationen und Regierungen Hilfe für die besonders betroffenen Länder Thailand und Myanmar zugesagt. Auch US-Präsident Trump versprach, wir werden helfen. Das Epizentrum des Bebens lag nahe Mandalay, einer Millionenstadt in Myanmar. Eingestürzte Hochhäuser, Moscheen und Pagoden, zerstörte Eisenbahnbrücken und Krankenhäuser – das sind die Bilder, die die Außenwelt aus Myanmar erreichen. Da die Militärjunta den Nachrichtenfluss stark kontrolliert, sind Informationen sehr spärlich. Der Geologische Dienst der Vereinigten Staaten rechnet mit Tausenden von Toten. Das Beben sei in seiner Stärke und Verheerung mit den Ereignissen in Nepal 2015 oder der Türkei 2023 zu vergleichen. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok stürzte der Rohbau eines 30-stöckigen Hochhauses in einer Wolke aus Staub und Schutt in sich zusammen. Rettungskräfte suchen weiterhin nach mehr als 100 Vermissten. Die Region des Bebens ist tektonisch sehr aktiv, da hier die indische an die eurasische Platte grenzt. Seismologen rechnen darum mit starken Nachbeben.
Kanada und die USA stecken mitten in einem Handelsstreit. Nun hat US-Präsident Donald Trump erstmals mit dem neuen kanadischen Premierminister Mark Carney gesprochen. Trump schrieb danach auf den sozialen Medien, man sei sich in vielen Dingen einig geworden. Demnach haben Trump und Carney beschlossen, sich nach den kanadischen Wahlen vom 28. April zu treffen. Dabei soll